Kapitel 16 Ich-Bezogenheit, die Wurzel allen Kummers. Jeder meint, dass er mit einer Lehreinheit über Ich-Bezogenheit nicht gemeint sein kann. Das ist immer nur ein Thema für alle anderen. Wenn du am Leben bist und atmest, hast du ein Ego. Und ich kann dir garantieren, dass dein Ego etwas ist, mit dem du dich auseinandersetzen musst. Unsere Kultur ist sehr ich-bezogen geworden. Das wird noch nicht einmal als schlecht oder falsch angesehen. Vielmehr wird es propagiert. Diese Selbstdarstellung, die Menschen heutzutage ganz unverhohlen betreiben, wäre noch vor einer oder zwei Generationen als höchst arrogant betrachtet worden. Doch im Gegensatz zur üblichen Ansicht unserer modernen Kultur ist Ich-Bezogenheit keine wünschenswerte Eigenschaft. Wir sollten danach streben, demütig zu sein. Ich spreche aber nicht davon, ein Fußabtreter zu werden und Menschen zu gestatten, dich als solchen zu benutzen. Du kannst ein selbstsicherer Mensch mit starken Überzeugungen sein und gleichzeitig demütig. Bitte geh nicht davon aus, dass ich hier andeuten möchte, selbst mit jeglicher Ich-Bezogenheit in meinem eigenen Leben abgeschlossen zu haben. Denn niemand wird jemals vollkommen frei von seinem Ego. Der einzige Weg, davon frei zu werden, ist zu sterben. Doch bis dahin wirst du gegen Ich-Bezogenheit kämpfen müssen. Denn das Wesen des Egos ist es, seine Begierden gestillt zu bekommen. Wenn du dich selbst an die erste Stelle setzt, wirst du schließlich andere Menschen verletzen, indem du ihre Bedürfnisse ignorierst. Und genau das ist das Problem. Jesus ist unser Vorbild, wie man ein heiliges Leben führt, und er war die selbstloseste Person, die jemals auf Erden gelebt hat. Jesus wurde nicht deswegen Mensch, weil er etwas brauchte. Er wurde Mensch, weil wir etwas brauchten, und er gab sein Leben hin, um uns zu retten. Selbst als er am Kreuz hing und schreckliche Qualen litt, sagte er: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23, Vers 34. Wir müssen dem Beispiel von Jesu Demut folgen. Wir sollten andere höher achten als uns selbst. Philipper 2, Vers 3. Aber es gibt nicht viele, die das als ein Ziel betrachten. Und noch weniger, die es verfolgen. Und doch lehrt uns die Schrift, dass wir den anderen lieben und auf einen Vorwurf hin auch die andere Wange hinhalten sollen. Matthäus 5, Vers 39. Wir sollen um anderer Menschen willen Dinge erdulden, was auch die Dinge beinhaltet, die unser Fleisch nicht tun will. Ob dir das klar ist oder nicht, deine Ich-Bezogenheit ist die Wurzel all deinen Kummers. In den Sprüchen heißt es, Sprüche 13, Vers 10, Stolz führt zu Streit. Weise ist, wer guten Rat annimmt. Der Gedanke, dass Stolz die wahre Quelle von Unfrieden in unserem Leben ist, unterscheidet sich radikal von dem, was die meisten Leute denken. In der King James Bibel heißt es nicht nur, dass Stolz einer der Hauptgründe für Streit ist oder dass Streit bei bestimmten Persönlichkeitstypen häufiger vorkommt. Nein, es heißt dort, dass Stolz der einzige Grund für Streit ist. Es gibt für Streit keine andere Quelle, keinen anderen Grund und keine andere Erklärung außer Stolz. Die Bibel zeigt uns auch, dass Zank der Anfang von Streit ist. Sprüche 17, Vers 14. Einen Streit anfangen ist, als ob man Wasser entfesselt. Darum lass ab vom Zank, ehe er heftig wird. Man gerät nicht von einem Moment auf den anderen in einen Streit, wenn vorher Liebe und Harmonie vorgeherrscht haben. Es ist ein fortschreitender Prozess, der mit einer Zankerei beginnt. Stolz und Ich-Bezogenheit führen zu Zank, der wiederum die Tür für Streit öffnet. Die meisten Leute meinen, dass sie wegen der Dinge wütend werden, die andere sagen oder ihnen antun. Wir selbst halten uns nicht für die Quelle von Streit in unserem Leben, aber genau das sind wir. Nicht, was andere Menschen tun, führt zu Disharmonie. Es ist unsere eigene Ich-Bezogenheit und Stolz ist die Wurzel all dessen. Eines Abends, nachdem ich über dieses Thema gepredigt hatte, kam ein Mann zu mir. Ihm habe gefallen, was ich gesagt hatte, aber er stimme mir nicht zu. In seinem Leben gebe es viel Streit und er habe auch ein Problem mit Zorn. Aber Stolz wäre bei ihm kein Thema. Sein Problem wäre genau das Gegenteil. Er hätte kein Selbstwertgefühl und auch keine Selbstsicherheit. Er verstand nicht, dass Arroganz nur eine Ausprägung von Stolz ist. Sich selbst zu erhöhen, ist nur eine Art und Weise, wie Stolz sich offenbart. Doch auch Schüchternheit und geringe Selbstachtung sind Zeichen von Stolz, der seinen hässlichen Kopf herausstreckt. Es sind zwar gegensätzliche Verhaltensweisen, aber ihre Quelle ist die gleiche. Im Grunde ist Stolz einfach nur Ich-Bezogenheit. Und egal, ob du überheblich bist oder Aufmerksamkeit scheust, die Wurzel all dessen ist Stolz. Es spielt keine Rolle, ob du dich für besser als alle anderen oder für einen Niemand hältst. Beide Haltungen sind Ich-bezogen. Mose ist ein bemerkenswertes Beispiel biblischer Demut. Er schrieb: Aber Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden. 4. Mose 12, Vers 3. Mose hatte 3 Millionen Juden aus Ägypten geführt. Also muss es zu der Zeit einige Millionen Menschen auf Erden gegeben haben, und Mose war der demütigste unter ihnen. Noch bemerkenswerter ist die Tatsache, dass Mose selbst diese Aussage über sich schrieb. Uns wurde ein religiöses Konzept von Demut gelehrt, das besagt, wir sollten uns selbst herabsetzen und ein geringes Selbstwertgefühl haben. Aber das ist nicht Demut. Mit einem solchen Denken hätte Mose nicht schreiben können, dass er der demütigste Mensch auf Erden war und dabei immer noch als demütig gelten. Demut bedeutet nicht, dass du nichts Positives über dich selbst sagen darfst. Wahre Demut bedeutet, dass du nicht unbedingt an einer bestimmten Meinung über dich festhalten musst. Du erhöhst dich selbst nicht weiter als angemessen, noch machst du dich selbst gering. Demut ist ganz einfach die Anerkennung dessen, was wahr ist. Die religiöse Vorstellung von Demut ist, dass man schüchtern tut und nie zugeben darf, für wie gut man sich wirklich hält. Es ist eine Haltung, die eigentlich mit Stolz verbunden ist. Ich stelle es mir so vor, als würde sich jemand vor die Gemeinde stellen und sagen: Wisst ihr, ich habe keine besonders gute Stimme, aber Gott sagt, wir sollen einen heiligen Lärm machen. Also bitte, betet einfach für mich, während ich zu singen versuche. Und dann fängt die Person zu singen an und hat eine unglaubliche Stimme. Später findest du heraus, dass sie seit 10 Jahren an ihrer Opernstimme arbeitet. Religiöse Menschen würden die Art und Weise anerkennen, wie sie ihre Talente und Fähigkeiten heruntergespielt hat. Aber das ist kein Beispiel für Demut. Unsere Fähigkeiten herunterzuspielen ist letztendlich ein Versuch, geringere Erwartungen zu provozieren, sodass schließlich alle Leute vollkommen überrumpelt werden. Wenn wir dann mit unserem Beitrag fertig sind, wird jeder ganz besonders betonen, wie großartig wir waren. Es geht dabei darum, Komplimente zu angeln oder der religiösen Vorstellung von Demut gerecht zu werden, die heutzutage propagiert wird. Versuch doch mal, solch einer Person zu sagen: Weißt du, Du hattest recht, du kannst wirklich nicht singen. Und dann bestätigst du all die negativen Dinge, die diese Person selbst über sich gesagt hat. Du wirst sehr schnell herausfinden, dass sie selbst gar nicht glaubt, was sie gesagt hat. Uns wurde einfach nur beigebracht, dass Demut bedeutet, uns selbst herabzusetzen. Wahre Demut bedeutet, dass du keinerlei Eigenwerbung verfolgst. Weder erhöhst du dich, noch setzt du dich selbst herab, denn du bist nicht im geringsten auf dein Ego fokussiert. Ein demütiger Mensch kümmert sich nicht um die Meinung anderer Leute. Gott inspirierte Mose niederzuschreiben, dass er der demütigste Mensch auf Erden sei. Und er tat es, weil er nicht auf sich selbst zentriert war. Weil er nicht ich-bezogen war, konnte er die Wahrheit ausdrücken, ohne in die Falle zu tappen, sich selbst zu erhöhen. Stell dir vor, du sitzt in einem Raum mit 100 Leuten und jemand sagt, lasst uns beten und Gott bitten, den demütigsten Menschen in diesem Raum zu offenbaren. Wenn Gott dir sagt, dass du der Demütigste bist, dann steh auf und lass es uns wissen. Irgendjemand in dem Raum muss der Demütigste sein. Wenn der Herr dir sagen würde, dass du derjenige bist, wärst du demütig genug, um aufzustehen und dich zu offenbaren? Wenn allein schon der Gedanke dir Sorgen bereitet, was die anderen über dich denken könnten, wenn du aufstehst, dann bist du ich-bezogen. Ein demütiger Mensch ist nicht ich-bezogen. Im Kern ist Stolz einfach nur Ich-Bezogenheit. In sehr vielen Kirchen und Gemeinden wurde Stolz nur mit Arroganz in Verbindung gebracht und kritisiert, aber ein geringes Selbstwertgefühl und Selbstherabsetzung sind ebenfalls Formen von Stolz. Beide Richtungen sind Beispiele für Ich-Bezogenheit und Sorge um die Meinung anderer Leute. Ich weiß, wovon ich rede, denn als Teenager war ich extrem introvertiert. Ich konnte den Menschen nicht einmal ins Gesicht schauen, wenn ich mit ihnen redete. Ich war hochgradig schüchtern. Manche sagen vielleicht, nun ja, das war einfach deine Persönlichkeit. Nein, es war Ich-Bezogenheit. Schüchternheit oder Scheu ist extrem Ich-bezogen. Es ist neben Arroganz einfach nur eine andere Ausprägung von Stolz. Ich kann dir sagen, worüber ich nachdachte und was dazu führte, dass ich schüchtern war. Ich dachte ständig über mich nach und über das, was wohl andere Leute über mich dachten. Ich hatte solche Angst vor der Kritik anderer, dass ich mich nicht öffnete, um mit Leuten zu sprechen. Ich hatte Angst, etwas zu sagen, das mich dumm erscheinen lassen würde. Ich habe viele Menschen getroffen, die Gott auf übernatürliche Weise von den schrecklichsten Dingen befreit hat. Er hat ihre Ehe geheilt, sie von Krankheiten befreit oder mit Finanzen versorgt, aber sie wollen sich nicht vor einer Gruppe von Menschen stellen und davon berichten, weil sie zu schüchtern sind. Sie wollen nicht aufstehen und Zeugnis geben, weil sie besorgt sind, was andere Leute denken mögen. Sie haben in einem bestimmten Bereich eine Offenbarung von Gott, die das Leben von anderen verändern könnte. Aber weil ihr Fokus auf sie selbst gerichtet ist, können sie anderen nicht helfen. Angst vor der Meinung anderer und Angst davor, beschämt zu werden, sind nichts anderes als Ich-Bezogenheit. Es ist eines der Mittel, die Satan gebraucht, um Menschen in Gebundenheit zu halten. Man kann Stolz mit vielen verschiedenen Begriffen beschreiben, aber unterm Strich ist es einfach Ich-Bezogenheit. Nicht das, was Menschen zu uns sagen oder mit uns machen, lässt uns wütend oder bitter werden. Es ist unser Stolz und der Fokus auf uns selbst, der uns auf diese Weise reagieren lässt. Jesus sagte in Markus 8, Vers 34, Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ein Kreuz ist etwas, woran man stirbt. Unser Kreuz auf uns zu nehmen bedeutet, wir sollen uns selbst sterben und Jesus nachfolgen. Wenn Menschen uns beleidigen oder kritisieren, tut das deswegen so weh, weil wir uns selbst nicht gestorben sind. Wir brüten über Beleidigungen und fachen die Flammen so lange an, bis uns klar wird, dass der Täter uns ein gewaltiges Unrecht angetan hat. Niemand leidet gern zu Unrecht, aber eigentlich ist es unser Stolz, der uns so verletzt fühlen lässt. Wenn du dir selbst gestorben bist, können Leute dich beleidigen, so viel sie wollen, und es kümmert dich nicht im geringsten. Du kannst in eine Leichenhalle gehen, dich vor eine Leiche stellen und sie anspucken, beleidigen oder bedrohen, so viel du willst. Sie wird nicht reagieren. Ein Toter nimmt nichts übel. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, wie er andere höher achtete als sich selbst. Als er am Kreuz hing, bat Jesus den Vater, denen zu vergeben, die ihn gekreuzigt hatten. Lukas 23, Vers 34. Er war besorgter um sie als mit seiner eigenen Situation beschäftigt. Diese Haltung ist außerhalb der üblichen Norm, aber die Bibel sagt, dass wir die gleichen Werke tun sollen, die Jesus getan hat. Johannes 14, Vers 12. So sollten wir die Selbstlosigkeit Jesu nachahmen, statt einer Kultur der Ich-Bezogenheit zu folgen. Totale Selbstlosigkeit ist ein Niveau von Vollkommenheit, das in diesem Leben unmöglich zu erreichen ist. Aber wir können anfangen, uns in diese Richtung zu bewegen. Ich bin noch nicht völlig selbstlos, aber ich habe mich auf den Weg gemacht. In der Zeit, als ich Pastor in einer kleinen Gemeinde war, gab es dort einen Ältesten, der schlimme Gerüchte über mich verbreitete. Er behauptete, ich wäre ein Lügner, würde Geld von der Gemeinde stehlen, Drogen nehmen und Ehebruch begehen. Ich konfrontierte ihn mit den Dingen, die er verbreitete, aber seine Lügen verletzten mich nicht besonders. Ich wusste, dass nichts davon stimmte und ich liebte diesen Mann wirklich, so dass ich einfach nur für ihn betete. Ungefähr eine Woche, nachdem ich für ihn gebetet hatte, fuhr ich mit meiner Frau an seinem Geschäft vorbei. Ich fuhr auf den Parkplatz und fragte meine Frau, ob sie mit mir hineinkommen und ihn besuchen wollte. »Nein«, sagte sie, »ich will ihn nicht sehen.« Also ging ich allein hinein und redete eine Weile mit ihm, aber er war mir gegenüber sehr kühl. Als ich wieder herauskam, sagte ich zu Jamie, »Irgendetwas stimmt nicht. Er war ganz unfreundlich zu mir.« Jamie schaute mich einen Moment seltsam an und dann sagte sie, »Hast du vergessen, was letzte Woche passiert ist?« Ich hatte es tatsächlich völlig vergessen. Jamie musste mich daran erinnern, dass dieser Mann in der ganzen Stadt Lügen über mich verbreitet hatte, um mich aus der Gemeinde zu vertreiben. Ich liebte ihn und war besorgt um ihn. Deswegen hatte ich all das vergessen, was er behauptet hatte. Liebe lässt uns ganz anders handeln, als es in der Welt üblich ist. 1. Korinther 13, Verse 4 bis 5. Liebe ist langmütig, geduldig und freundlich. Liebe beneidet nie und kocht nicht vor Eifersucht. Sie ist nicht prahlerisch oder aufgeblasen und zeigt sich nicht hochmütig. Sie ist nicht selbstgefällig, arrogant und aufgebläht vor Stolz. Sie ist nicht unanständig, unmanierlich und verhält sich nicht unschicklich. Liebe, Gottes Liebe in uns, beharrt nicht auf ihrem Recht oder auf ihren eigenen Vorstellungen, denn sie sucht nicht das ihre. Sie ist nicht empfindlich oder gereizt oder nachtragend. Sie rechnet das Böse nicht zu, beachtet erlittenes Unrecht nicht. Gottes Art von Liebe bemerkt nicht einmal das zu Unrecht Erlittene. Wenn du mehr an den anderen denkst als an dich selbst, wirst du nicht verletzt. Du nimmst dir die Dinge nicht so zu Herzen, wie es die meisten Leute tun. Unsere heutige Kultur ist so weit entfernt von den göttlichen Prinzipien, dass wir nicht einmal bemerken, wie falsch wir mit dem liegen, was wir als normales Verhalten betrachten. Die meisten Menschen sind höchst selbstsüchtig und bereit, jedem in den Rücken zu fallen, um zu bekommen, was sie wollen. In unserer Kultur mag das normal sein, aber es ist nicht das Verhalten, das Gott von uns will. Wenn du damit beginnst, andere Menschen mehr zu lieben und auf ihre Bedürfnisse zu achten, stirbst du dir selbst. Du wirst nicht länger zornig, wann immer dich jemand beleidigt. Ich-Bezogenheit loszuwerden ist wie die Entschärfung einer Bombe. Du explodierst nicht mehr vor Wut. Du kannst noch immer die Sünde hassen und den Schaden, den sie Menschen zufügt, aber du wirst nicht länger Anstoß nehmen, wenn dir jemand Unrecht tut. Wut ist einfach eine weitere Ausprägung von Stolz. Es liegt nicht an deinen Genen oder daran, wie du geschaffen bist, sondern ist das Ergebnis von Ich-Bezogenheit. Neben dem Zorn auf andere stellt Stolz außerdem auch die Schuldfrage. Damit hat Adam schon im Garten Eden angefangen. Nachdem Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen hatten, fragte Gott Adam, was passiert war, und Adam antwortete: Herr, es war die Frau, die du mir gegeben hast. 1. Mose 3, Vers 12. Er zeigte mit dem Finger auf Eva und versuchte dann Gott, die Schuld zu geben. Viel zu viele Leute übernehmen keinerlei Verantwortung. Sie sind niemals schuld. Die Schuld liegt immer bei allen anderen. Es ist Teil unserer Sündennatur, dass wir ich-bezogen zur Welt kommen. Ein Säugling ist das selbstsüchtigste Geschöpf auf Erden. Wenn ein Baby Hunger hat, weint und schreit es, bis es gefüttert wird. Als du ein Baby warst, hat es dich nicht gekümmert, ob deine Wutanfälle die Welt um dich herum durcheinander brachten, denn du hast dich nur um dich selbst gekümmert. Das Problem ist, dass manche von uns nie aus dieser Selbstsucht herausgewachsen sind. Wenn du das nicht tust, kannst du ein 30, 40 oder 50-jähriger erwachsener Quälgeist sein, der noch immer durch sein Gebrüll seinen Willen bekommt. Vielleicht hast du etwas kultiviertere Methoden entwickelt als Tobsuchtsanfälle. Aber wenn du ich-bezogen bist, kriegst du noch immer deine Anfälle, egal in welcher Form. Für uns als Nachfolger Jesu ist es Zeit, erwachsen zu werden. Wir können nicht kontrollieren, wie andere Menschen uns behandeln. Aber wir können uns selbst kontrollieren. Ich-Bezogenheit ist die Wurzel allen Kummers in unserem Leben und Gottes Wort sagt: Wenn du frei sein willst von Streit und Bitterkeit, musst du dir selbst sterben und Jesus nachfolgen. Richte deinen Fokus auf Gott und liebe Gott mehr als dich selbst. Sobald du Gott liebst und seine Liebe zu dir empfängst, wird die gleiche selbstlose Liebe, die Jesus gezeigt hat, durch dich zu anderen fließen. Setze Gott an die erste Stelle und liebe andere Menschen mehr als dich selbst. Indem du das tust, werden Verletzung und Schmerz aus deinem Leben verschwinden. Zusatzmaterial: Ich-Bezogenheit, die Wurzel allen Kummers, ist ein kleines Buch, das davon handelt, wie schwierige Situationen unser Herz offenbaren können und wie du voller Liebe, Freude und Friede sein kannst, selbst in den schlimmsten Situationen.